Herzlich willkommen zum Frauengeflüster-Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo ihr Lieben, sonnige Grüße gehen raus, endlich mal wieder eine richtig frühlingshafte Frauengeflüster-Folge. Sina ist dabei und ich, Mandy, bin dabei. Hallo Sina, schön, dass du dabei
Hallöchen.
Bist.
Hallöchen!
Ja, endlich sind wir mal wieder zusammen. Wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Folge vor meiner Babypause. Ihr seht, ich habe schon Konzentrationsschwierigkeiten so in der hohen Schwangerschaftswoche von 36. Woche bin ich jetzt da. Ihr merkt, mein Gedächtnis lässt ein bisschen nach, aber für eine Podcast-Folge wird es auf jeden Fall noch reichen. Also, wir sprechen heute über ein spannendes Thema, was auch ganz, 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 ganz viele Menschen betrifft und besonders Frauen tatsächlich, wobei wir die Männer da ja nicht ausschließen wollen, auch die haben damit zu kämpfen, und zwar das Thema Libidoverlust. Ja, also wenn wir Patientinnen in der Praxis haben und fragen, wie sieht's denn aus im Sexualleben, wie sieht's denn mit der Libido aus, dann antworten halt, ja, viele Frauen, dass sie da Probleme mit haben und dass das besser sein könnte. Genau, jetzt wollen wir euch ein paar Ursachen erzählen, wie es denn überhaupt zu Libidoverlust kommen kann. Und dann wollen wir euch natürlich auch noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, wo ihr versuchen könnt, selber einfach das Thema mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, ob sich das dadurch bessert. Also, erstmal generell möchte ich euch ganz kurz was über Yin und Yang erzählen, weil das sind ja so die Basics der traditionellen chinesischen Medizin. Yin steht für die Körpersäfte, für das Weiche, für den Mond zum Beispiel, aber eben auch für das Weibliche, ja, das das nehmende Prinzip. Und das Yang, und das ist das Gegenteil, ihr kennt ja dieses Yin-Yang-Zeichen, ne? Yang ist halt das Gegenteil, das steht eben für den Mann, für die Kraft, für Wärme, für Sommer, für Rausgehen, für das gebende Prinzip. Und in unsere Gesellschaft ist halt sehr auf Yang ausgelegt, also dass man immer Leistung erbringen muss, dass man immer geben muss, dass halt solche Sachen wie Erfolg und eine hohe Position im Job und körperliche Kraft und so weiter, dass das eben wertgeschätzt wird und dass das Yin-Prinzip in der Gesellschaft halt eher, ja, aktuell nicht so wertgeschätzt wird. Und da kann es halt eben passieren, dass wir Frauen versuchen, auch ganz viel Yang zu sein, was unserem eigentlichen Prinzip eigentlich widerspricht, ne? Weil wir ja eben Yin-Mensch, Yin-Wesen sind. Natürlich ist von beiden etwas drin und Yin und Yang sollten sich auch immer so abwechseln und in der Waage halten. Und man sollte nicht nur Yin oder nur Yang sein, weil das auf Dauer natürlich krank macht. Aber es ist eben so, dass sich das schon verschoben hat in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft, wo früher die Frauen eben viel mehr Yin in ihrem Yin waren sozusagen, sind wir jetzt viel mehr im Yang und wollen auch ganz viel auf einmal schaffen und Sport machen und was weiß ich alles. Und da kann es eben dazu kommen, dass man eben zu sehr im Yang ist, gebenden Prinzip und sich dann einfach nicht mehr so fallen lassen kann beim Sex, weil man auch die Kontrolle haben will, was auch eine Yang-Eigenschaft ist. Und dann, wenn beide sozusagen diese Yang-Attribute sozusagen haben in der Beziehung oder in einer sexuellen Partnerschaft, was auch immer, dann harmoniert das eben nicht so, als wenn jetzt der eine Part das Yin ist und der andere Part das Yang ist. Der eine das gebende und der eine das nehmende Prinzip. Und dass wir unseren Kopf da gar nicht ausmachen können sozusagen. Es ist auch so, dass wir natürlich im Zyklus unterschiedliche Phasen durchlaufen und so auch unterschiedlich Lust haben. Also die meisten Frauen werden das wahrscheinlich bestätigen. Es ist so, dass wir nach der Blutung bis zum Eisprung in einer Art Frühling sind. Ja, also wir kommen raus, wir wollen auch was erleben. Und unsere Laune ist eigentlich ganz gut so. Man nennt es halt eben Frühling so als Jahreszeitenvergleich. Und dann aber kommt der Eisprung und dann sind wir im Sommer. Und im Sommer sind wir so richtig flirty und da haben wir auch am meisten, also es ist natürlich nicht alle Frauen über einen Kamm zu scheren, aber viele haben da eben besonders hohes Verlangen während des Eisprungs rum. Ganz logisch, da ist natürlich auch unsere fruchtbare Zeit. Und wir haben natürlich die Libido, um das Verlangen nach Fortpflanzung zu haben. Ja, deswegen macht das natürlich Sinn, dass wir um den Eisprung herum am meisten Lust auf Sex haben. Dann kommt der Herbst, nämlich die Phase nach dem Eisprung bis zur Periode, wo wir uns schon so ein bisschen zurückziehen, wo wir vielleicht eher kreativer sind und so, wo aber meistens das sexuelle Verlangen nicht so im Vordergrund steht. Und bei der Periode ist es dann häufig am niedrigsten. Ist natürlich, wie gesagt, nicht immer so. Manche Frauen haben auch total Lust während der Periode, aber bei vielen eben nicht. Genau, weil das eher so die Winterzeit ist, wo man sich dann kuschelig aufs Sofa mümmeln möchte, nicht so Lust auf Party hat in der Regel und eher für sich sein möchte. Wohingegen bei den Männern, dass diese vier Jahreszeiten, sage ich mal, nicht durchlaufen werden. Bei denen ist ja der Hormonspiegel relativ konstant, die haben keinen Eisprung, die haben keine Periode. Und deswegen ist das sexuelle Verlangen bei Männern meistens relativ konstant, wohingegen es bei uns eher schwankt. So viel einmal zu der psychischen Komponente, sage ich mal, dabei. Aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele körperliche Ursachen, wo wir jetzt näher drauf eingehen wollen. Sina wollte euch mal was zu Medikamenten erzählen.
Ja, genau. Nachdem wir jetzt soeben diesen persönlichen Aspekt abgedeckt haben, gibt es natürlich auch die harten Fakten sozusagen, die auf eure Libido wirken können, also gerade so Bausteine, die von außen auf den Körper wirken, wie beispielsweise Medikamente. Medikamente ganz weit vorne mit dabei ist hier beispielsweise die Pille, von denen vielleicht einige von euch sie immer noch nehmen. Und die Pille fährt halt einfach unser Hormonsystem runter. Wir werden in die künstlichen Wechseljahre versetzt, wodurch auch die Libido eben in den Herbst versetzt wird, wie Mandy jetzt eben schon so schön gesagt hatte, oder in den Winter noch besser. Und da haben wir einfach nicht mehr so viel Lust und dementsprechend wirkt sich das dann insgesamt auf die Libido aus. Es gibt aber auch eine Menge andere Medikamente, die sich auf die Libido auswirken können, beispielsweise Psychopharmaka wie Antidepressiva können eine Auswirkung auf die Lust haben, Blutdrucksenker, Diuretika, also Medikamente, die das Wasser aus dem Körper rausbringen sollen, Lipidsenker, also die Cholesterinwerte nach unten bringen sollen, Haarwuchsmittel, Herzmedikamente, all die Medikamente können sich unter Umständen negativ auf die Libido auswirken, eine verminderte Libido nach sich ziehen. Deswegen solltet ihr da auch unbedingt drauf schauen, sofern ihr mit dem Thema zu kämpfen habt. Einfach mal drauf gucken, was steht denn so im Beipackzettel drin und dann eventuell mit euren Ärzten nach Alternativen suchen, wenn möglich. Die Medikamente haben aber auch noch einen zweiten Effekt und zwar haben sie meistens einen erhöhten Nährstoffbedarf bzw. erhöhten Nährstoffverbrauch, wodurch wir dann schnell auch in Nährstoffmängel reingeraten können, der Körper einfach nicht mehr richtig arbeiten kann, wodurch uns dann halt einfach die Bausteine fehlen, um das Hormonsystem aufrechtzuerhalten, um einfach die Fruchtbarkeit mit zu unterstützen und. Und dadurch kann dann unter Umständen eben auch die Libido leiden.
Genau. Ja, fehlende Ressourcen generell sind halt ein Problem, also nicht nur, wenn es um Nährstoffe geht. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben die Libido ursprünglich in uns oder wir haben Lust auf Sex, damit wir Lust haben auf Fortpflanzung, ja, also Libido ist wirklich eigentlich nur dafür da, damit wir uns fortpflanzen und fruchtbar sind oder ja, ne, in der fruchtbaren Zeit eben am höchsten und daher ist es auch besonders schlecht für die Libido, wenn wir in einem sogenannten Alarmmodus sind, ja, wenn wir viel Stress haben und der Körper sich so denkt, boah, ich krieg gerade nicht mal mein eigenes Leben gemanagt, ich habe fehlende Ressourcen, ich habe einen Energiemangel, mir geht's nicht gut, ich habe so einen stressigen Lifestyle, dass ich gerade kein Kind unterkriegen würde, ja. Dann stellt er halt auch die Libido ein, weil was soll er denn mit der Libido, wenn er jetzt gar kein Kind gebrauchen kann, sage ich mal, wenn jetzt gerade das Überleben des eigenen Körpers und so weiter im Vordergrund steht. Also sehr stressiger Lifestyle kann sich definitiv negativ auf die Libido auswirken. Also eben auch das Thema Nebennierenschwäche, wovon wir schon so oft gesprochen haben, wenn der Cortisolspiegel, also unser Stresshormon, wird es genannt, zu hoch oder zu niedrig ist, kann sich das negativ auf die Libido auswirken. Wenn das Cortisol zu hoch ist, dann kommt es eben zum Progesteron- oder Pregnenolon-Stealing. Das wirkt sich eben negativ auf die Sexualhormone aus, kann zu einer Östrogendominanz führen und da spricht Sina gleich nochmal drüber. Und das kann eben auch die Libido senken. Es kann auch ein Eisprung ausbleiben und wie gesagt, um die Eisprungzeit haben wir eigentlich am meisten Libido. Das heißt, wenn der ausbleibt, dann ist die Libido auch generell flacher. Und wenn der Cortisolspiegel zu niedrig ist, weil man halt schon länger in diesem Alarmzustand ist und die Nebenniere schon richtig schwächelt, also wir sprechen dann von einer Nebennierenschwäche oder Nebennierenerschöpfung, dann ist halt auch einfach nicht mehr ausreichend Energie da. Ihr wisst alle, dass man für Sex Energie braucht, wenn man jetzt total schlapp ist und einfach nur auf dem Sofa liegen will und denkt so, boah, ich bin halb tot irgendwie von dem Tag, von der Woche und so weiter, dann hat man nicht mehr so viel Lust in der Regel. Und das ist dann halt bei einer Nebennierenschwäche natürlich auch so. Von daher, ja, Thema Stress, Alarmmodus, fehlende Ressourcen und eine Nebennierenschwäche, das sind eben auch ganz, ganz wichtige Faktoren, wenn es um das Thema fehlende Libido geht.
Genau. Und damit hängen natürlich auch unsere Hormone generell im Körper zusammen. Mandy hat es ja eben schon erwähnt, einmal die Sexualhormone, aber auch unsere Schilddrüsenhormone. Gerade bei Schilddrüsenerkrankungen kann sich das Ganze natürlich auch auf die Libido auswirken. Also gerade eine Schilddrüsenunterfunktion, wo einfach die Schilddrüsenhormone fehlen. Dadurch fehlt die Ansteuerung im Körper, die Energie. Mandy hat es eben schon gesagt, dann fehlt die Energie, die Lust. Ohne Schilddrüsenhormone werden auch unsere Sexualhormone nicht ausreichend produziert, wodurch dann einfach dieser Rattenschwanz sich sozusagen immer weiterführt und dann zum Schluss natürlich auch die Libido immer weniger wird oder sogar ganz verschwindet. Bei den Sexualhormonen haben wir das Thema, hier haben wir eben den Progesteronmangel, Östrogendominanz, Testosteronmangel oder Testosteronüberschuss. Gerade Testosteron ist halt unser männliches Hormon, das unsere Libido steuert. Wenn Testosteron im Mangel ist, haben wir in der Regel sowieso einen Libidomangel sozusagen, weil einfach unser Haupthormon für die Libido fehlt. In manchen Fällen beobachte ich auch in der Praxis, dass sogar bei einem sehr, sehr hohen Testosteronwert Libidomangel auftreten kann, obwohl Testosteron ja eben eigentlich für die Libido zuständig ist. Also auch hier sollten wir immer so einen guten Wert haben, der sich im Normbereich befindet am besten, weil dann wirkt sich es auch nicht wiederum negativ auf deine anderen Hormone aus. Testosteronüberschuss kann nämlich dann wiederum zu ausbleibenden Eisprüngen führen, zu Progesteronmangel, zu einer Östrogendominanz. Bei einer Östrogendominanz haben wir einfach ein insgesamtes hormonelles Ungleichgewicht, das dann auch wieder einen negativen Einfluss hat auf die Libido. Also sehr, sehr viele Faktoren, die deine Lust beeinflussen können, die dein Energielevel beeinflussen können und natürlich alles, was notwendig ist, damit wir Sex haben wollen, damit wir Lust haben und genau, also da sollte man unbedingt überall mal ein Auge drauf werfen.
Genau. Ja, das waren jetzt mal ganz kurz die Ursachen angerissen. Logisch, dass man die Ursachen halt genauer mit seinem Heilpraktiker, Heilpraktikerin oder Arzt oder ganzheitlichen Arzt, weil Die meisten Allgemeinmediziner würden da jetzt nicht weiter nachforschen wahrscheinlich. Aber genau, mit ganzheitlichen Arzt oder Heilpraktiker sollte man da mal der Ursache genauer auf den Grund gehen. Es gibt aber natürlich auch einige Tipps, die du selber ausprobieren kannst. Und deswegen haben wir euch 5 Tipps mitgebracht gegen Libidomangel. Und zwar gibt es einmal natürlich Pflanzen, die man einsetzen kann. Und da gibt es zum Beispiel Adaptogene. Die Adaptogene sind Pflanzen, die sich positiv auf den Stresshaushalt auswirken können und auch eben beim Thema Nebennierenschwäche eingesetzt werden, um Stresszustände zu regulieren und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel Maca, M-A-C-A. Das Maca, das ist eine Kraftpflanze aus Peru, das ist eine Wurzel, die wird da zum Beispiel auch gegessen. Bei uns wird die jetzt eigentlich, also habe ich noch nie in der Küche gesehen, aber man kann sie aber als Nahrungsergänzungsmittel eben einnehmen. Und wie gesagt, ist eine richtige Kraftpflanze, soll Energie geben und lebensverlängernd sein und so weiter. In der erfahrungsbasierten Heilkunde wird das so davon gesprochen. Und sie hat eben auch schon eine ganz lange Tradition als Libido steigernde Pflanze. Bei Frauen wird das rote Maca verwandt in dem Fall und bei Männern wird das schwarze Maca verwandt. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine Idee. Gibt es zum Beispiel bei Sunday Natural ein gutes Produkt. Man sollte dann darauf achten, dass es eben Maca-Extrakt ist, damit die Konzentration höher ist und nicht nur Rohkostpulver oder so. Ja. Eine weitere Pflanze, die eingesetzt wird beim Thema Libido, die auch eine ganz spannende, lange Tradition hat, ist der Pilz Cordyceps. Wird auch Raupenpilz genannt, weil der so raupenförmig ist und stammt ursprünglich aus China und ist tatsächlich früher auch auf Raupen gewachsen. Mittlerweile macht man das nicht mehr, sondern man züchtet den halt so und erntet den. Aber das ist eben auch eine Pflanze, die sich positiv laut der erfahrungsbasierten Naturheilkunde auf ganz, ganz viele Lebensbereiche auswirken kann. Es hat auch einen hohen Nährstoffinhalt, dieser Pilz, und wird eben auch bei Energiemangel eingesetzt oder in Rekonvaleszenzzeiten, also wenn man eine Infektion hat oder eine Krankheit und danach noch geschwächt ist, kann man den gut einsetzen. Oder auch eben beim Thema Libido. Und da gibt es sogar spannende Studien auch zu, wo bei Männern sich die Libido um 64% gesteigert hatte und bei Frauen sogar um 90%. Die Studie mit den Frauen, muss man zugeben, das war nur eine ganz kleine Studie, aber trotzdem finde ich 90% schon sehr ausschlaggebend, wohingegen die Placebo-Kontrollgruppe die Libido um 0% gesteigert hatte. Ja? Also das ist schon was man gut einsetzen kann und was ich auch sehr gerne in der Praxis immer wieder empfehle. Auch da kann man zum Beispiel bei Sunday Natural gucken. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was man auch mal ausprobieren kann, weil ich hatte ja eben über dieses Yin-Yang-Problem gesprochen, ne? Und ich habe durchaus Patientinnen, die sagen, oh ja, das ist mein Problem, ich bin zu verkopft, ich bin zu sehr leistungsorientiert, ich kann mich nicht fallen lassen im Bett. Das ist halt genauso auch, also nicht nur Libido-Mangel, sondern auch wenn man Orgasmusprobleme hat oder so, könnte man da mal mitarbeiten. Und zwar Alchemilla, der Frauenmantel, das ist ja so die Heilpflanze der Frauenheilkunde, sage ich mal, die unsere weibliche Seite hervorheben soll oder hervorholen soll und eben dieser Yang-Gesellschaft in uns entgegenwirken soll, also um das Yin-Prinzip zu stärken. Also wenn jemand da so sein Problem sieht, dann wäre das vielleicht eine Idee. Genau.
Ja. Man kann natürlich auch sozusagen lokal arbeiten in Form von Ölen, also beispielsweise auf dem Unterbauch oder Massagen sich gegenseitig geben mit Aromaölen. Aromaöle wirken dann nicht nur über die Wirkung auf der Haut, sondern natürlich auch über den Geruch. Hier kann man beispielsweise Ylang Ylang verwenden. Ylang Ylang soll Libido steigernd sein und kann dann beispielsweise mit Zimt kombiniert werden. Zimt wird dann gleichzeitig nochmal wärmend und durchblutend. Das heißt, hier einfach beide Aromaöle in Trägeröl geben, sich gegenseitig damit massieren. Dann hat man gleichzeitig für beide Partner einen positiven Effekt auf die Libido und natürlich nochmal das Miteinander sozusagen, das gefördert werden kann über die Massage. Eine weitere Pflanze, die man auch sehr, sehr gerne nutzen kann, ist Damiana. Damiana soll aufbauend wirken, stimmungshebend, gleichzeitig aber auch ausgleichend, also dass man wieder so auf ein gesundes Level kommt sozusagen. Soll auch eine appetitanregende Wirkung haben, fruchtbarkeitsfördernd und gebärmutterstärkend sein, also gerade für Frauen eine tolle Pflanze. Und Damiana hat aber zusätzlich auch einen positiven Einfluss auf Botenstoffe, die unsere Libido vermitteln. Das heißt, auch darüber können wir uns positiv auf die Lust auswirken. Eine stärkere Lust bekommen und auch eine häufigere Libido. Also, dass wir da einfach die Intensität und die Häufigkeit fördern. Und da könnt ihr beispielsweise mit einem Tee arbeiten. Die Teemischung machen wir euch beide zusammen auch mit der Aromaölmischung in einen Blogbeitrag passend zu der Podcast-Folge. Das heißt, wenn ihr euch interessiert, einfach mal vorbeischauen.
Genau, den Link dazu packen wir auch noch in die Shownotes, falls ihr über Spotify oder so hört.
Ja, und dann haben wir natürlich aber auch noch einen Anti-Tipp für euch, weil es gibt natürlich immer gute Tipps für die Unterstützung von etwas. Es gibt aber häufig auch Tipps, die man dann eher ein bisschen kritisch betrachten muss. Und hier fällt definitiv das Thema Mönchspfeffer mit rein. Mönchspfeffer wird ganz häufig empfohlen. Generell wird es in der Frauenheilkunde bei so gut wie allen Frauenleiden empfohlen und unter anderem eben auch zur Libido-Steigerung. Das hat auch einen gewissen Grund, wieso Mönchspfeffer zur Libido-Steigerung empfohlen wird. Mönchspfeffer soll nämlich Prolaktin senken. So, Prolaktin ist das Milchbildungshormon, das vor allen Dingen in der Stillzeit produziert wird und eben auch die Libido unterdrückt. Aber, jetzt kommt das große Aber, Mönchspfeffer wirkt ab 4 Milligramm Prolaktin senkend. Hat also dann erst den Effekt, den wir haben möchten, um den negativen Effekt von Prolaktin eben hervorzurufen. Allerdings wirkt Mönchspfeffer selber ab etwa 4 Milligramm selber libidosenkend, wodurch wir hier dann genau diesen Effekt, den wir erzielen möchten, wieder aufheben können. Man kann es unter Umständen eventuell mal probieren, sofern ein erhöhtes Prolaktin das Problem wäre. Aber man muss eben bedenken, Mönchspfeffer hat den Namen nicht ohne Grund. Der wurde nämlich früher von Mönchen eingenommen, um einfach die Libido zu unterdrücken. Und bringt also genau das Gegenteil von dem, was man möchte, wenn man Pech hat. Würde ich also wirklich eher abraten davon. Ich persönlich bin eh kein großer Fan von Mönchspfeffer, weil es einfach bei allem empfohlen wird, egal ob es Sinn macht oder nicht. Deswegen sucht euch da lieber Alternativen raus und nutzt Mönchspfeffer auch wirklich nur dann, wenn ihr wirklich einen erhöhten Prolaktinspiegel habt, der auch schon mal nachgewiesen wurde. Genau, das waren jetzt unsere 5 bzw. eigentlich sogar dann 6 Tipps bei Libidomangel. Und testet euch mal durch, schaut mal, welche Ursachen auf euch zutreffen. Und wir verlinken euch auf jeden Fall alles nochmal im Blogbeitrag. Und ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.